SRF 2 Kultur. SRF 2 Kultur.
Drei Minuten nach drei. Kurt Tucholskys Sommerroman Schloss Gripsholm beschäftigt sich mit zwei Dingen, die zum angenehmsten gehören, was das Leben zu bieten hat. Mit der Liebe und mit dem süßen Nichtstun. In Schweden, genauer gesagt im Schatten des ländlichen Schloss Gripsholm, verbringen Daddy und die Prinzessin ihre Ferien fernab von Berlin. Nichts stört die Idylle und schon gar nicht Daddys bester Freund Karlchen, der für ein paar Tage zu ihnen gestoßen ist. Es liest Günther Pfitzmann.
Wir hatten ihn im Hotel untergebracht, weil es in diesen Tagen bei uns keinen Platz mehr gab. Er sah sein Zimmer an, behauptete, es röche darin wie im Schlafzimmer Ludwig des Anrüchigen, es wäre überhaupt etwas dünn. Das sagte er von allem, und ich hatte es schon von ihm angenommen. Dann musste er sich waschen, und dann saßen wir unter den Bäumen und tranken Kaffee. »Na, Fritzchen«, sagte er zu mir. Niemand wird je ergründen können, warum er mich Fritzchen nannte. »Kann man denn bei euch baden? Wie ist der See?« »Es sind gewöhnlich 16 Grad Celsius oder 20 Remius«, sagte ich. »Das macht die Valuta.« Das sah er ein. »Und was tun wir heute Abend?« »Tja«, sagte die Prinzessin, »heute wollen wir einen ganz stillen Abend abziehen.« »Kann man hier Rotwein bekommen?« Ich berichtete die betrübliche Tatsache mit dem Rotwein und erzählte davon, dass in der Spritzentrale ein junger Mann Chablis unter den Rotweinen gesucht habe. Karlchen schloss wehmütig die Augen. »Aber du darfst den Wein bezahlen, Karlchen. Das ist der sogenannte Einstand, den die Fremden dir geben.« Das hörte er leider nicht. Ein Mädchen ging vorüber, nicht einmal ein besonders hübsches. »Na«, sagte Karlchen, »was?« und sprach weiter, als ob gar nichts gewesen wäre. Es war auch nichts. Aber er musste das sagen, sonst wäre er wohl geplatzt. Und nun fingen wir langsam an, uns wie vernünftige Menschen zu gebärden. Wir waren ein ganzes Stück Zeit miteinander gefahren und sprachen unter uns einen Kebelcode, der vieles abkürzte. Die Prinzessin fand sich überraschend schnell da rein. Es war ja auch nichts Geheimnisvolles. Es war eben nur die Übereinstimmung in den Grundfragen des Daseins. Wir wussten beide, dass es alles nicht so doll sei. Und wir hatten uns aus Skepsis, Einsicht, Unvermögen und gut angelegter Kraft eine Haltung zusammengekocht, die uns in vielem schweigen ließ, wo andere wild umhersurrten. Die größten Vorzüge dieses Mannes lagen, neben seiner Zuverlässigkeit, im Negativen. Was er alles nicht sagte, was er nicht tat, nicht anstellte. Da gab es keine feingebildeten Verdauungsgespräche, in denen die Herren dem Geist ihrer Zeit einen scheußlichen Tribut darbringen, ohne übrigens ihr Leben auch nur um einen Deut zu ändern. Da wurde nicht literarische Bildung verzapft. Und es gab keine Wiener Aphorismen über Tod, Liebe, Leben und Musik, wie bei den Journalisten aus Österreich und den ihnen Anverwandten. Es wird einem Himmel Angst, wenn man das hört. Beim ersten Mal glaubt man das druckfertige Gerede auch. Und es ist alles, alles nicht wahr. Was Karlchen anging, so war das ein Stiller. Er rauchte die Welt an, wunderte sich über gar nichts mehr, war ein braver Arbeiter im Aktengarten des Herrn und zog zu Hause zwei Kinder auf, ohne dabei ein Trockenmieter seiner selbst zu werden. Hier und da fiel er in Liebe und Sünde, und wenn man ihn fragte, was er nun wieder angestellt hätte, dann fletschte er die Zähne und sagte, »Sie hat mich über die Schwelle der Jugend geführt.« Und dann ging es wieder eine Weile. Jetzt saß er da und rauchte, und dachte nach. »Wir müssen an Jakob schreiben«, sagte er. Jakob war der andere. Wir waren drei, mit der Prinzessin vier. »Was wollen wir ihm denn schreiben?«, fragte ich. »Hast du ihn gesehen? Du bist doch über Hamburg gefahren.« »Ja, Karlchen war über Hamburg gefahren und er hatte ihn gesehen. Jakob war der Verschrullteste von uns. am Hamburger Wasserwerk sich betätigend, ein Ordentlicher, der deshalb auch die Georgine über alles liebte. »Georgine, die ordentliche Blume«, sagte er. Ein Kerl von bunter Verspieltheit und mit 444 fixen Ideen im Kopf. Wir passten gut zueinander. »Wo ist denn auf einmal die Prinzessin?«, fragte Karlchen. Die Prinzessin war ins Städtchen gegangen, Knöpfchen kaufen. Wir kauften nie zusammen Knöpfchen, womit jede Art Einkauf gemeint war. Wenn wir es aber doch taten, dann zankten wir uns dabei. Nun war sie fort. Wir schwiegen eine Weile. »Na, und sonst, Karlchen?« »Sonst hat sich Jakob Pastillen gekauft, weil er doch so viel raucht. Und wenn er raucht, dann hustet er doch so. Du kennst das ja. Das ist ein ziemlich scheußlicher Augenblick. Und jetzt hat er sich gegen das Rauchen ein Mittel besorgt. Fumazolan heißen die Dinger. Na und, helfen sie?« »Nein, natürlich nicht. Aber er sagt, seit er das nimmt, verspürt er eine merkwürdige Steigerung seiner Manneskräfte. Das stört ihn sehr. Ob sie ihm die falschen Pastillen eingepackt haben?« So ging alles in Jakobs Leben zu, und wir hatten viel Freude daran. »Gib mal eine Karte. Was wollen wir ihm denn...« Endlich hatte ich es heraus. Wir wollten ihm eine Telegrammkarte schicken, weil das tägliche Telegramm, das ihn gestört und herrlich aufgebracht hätte, zu teuer gewesen wäre. Wir telegrafierten also fortab auf Karten entsetzlich eilige Sachen, heute diese. Hergeflogenes Karlchen, soeben fast zur Gänze eingetroffen, drahtet sofort, ob sofort raten wollt, stopp, Großmutti leider aus Schaukel gefallen. Großvati. Diese schwere Arbeit hatten wir hinter uns. Nun ruhten wir aus und sagten erst mal gar nichts. Dann kam die Prinzessin. Sie hatte vielerlei Knöpfchen eingekauft. Es ist rätselhaft, was für eine Fülle von Waren Frauen noch in den kleinsten Ortschaften entdecken. Und Geld hatte sie auch nicht mehr. Und ich zog mit gefurchter Stirn die Brieftasche und tat mich sehr dick. Dann legten wir uns ins Gras. »Geht euch das eigentlich auch so?«, sagte Karlchen, der hier schon völlig zu Hause war, »dass ihr euch so schwer erholt? Erholung ist eine Arbeit, finde ich. Man macht und tut, auch wenn man gar nichts tut. Und man merkt es erst hinterher. Wie?« machten wir. Wir waren zu faul zu antworten. Es knisterte. »Steckt die Zeitung weg«, sagte ich. »Habt ihr gelesen?«, sagte er. Und da war es. Da war die Zeit. Wir hatten geglaubt, der Zeit entrinnen zu können. Man kann das nicht. Sie kommt nach. Ich sah die Prinzessin an und zeigte auf die Zeitung, und sie nickte. Wir hatten heute Nacht davon gesprochen, davon und von der Zeit und von dieser Zeit. Man denkt oft, die Liebe sei stärker als die Zeit. Aber immer ist die Zeit stärker als die Liebe. »Gelesen, gelesen«, sagte ich. »Karlchen, was liest du denn jetzt eigentlich für eine Zeitung?« Er nannte den Namen. »Man soll nicht nur eine lesen, lehrte ich weise. Das ist gar nichts. Man muss mindestens 4 Zeitungen lesen und eine große englische oder französische dazu. Von draußen sieht das alles ganz anders aus.« »Ich muss mich immer wieder wundern«, sagte die Prinzessin, »was unser einer da so vorgesetzt bekommt. Seht mal, Zeitung für uns gibt es eigentlich gar nicht. Sie tun immer alle so, als ob wir weiß, wie viel Geld hätten. Nein, als ob es gar kein Geld auf der Welt gäbe. Dabei wissen sie genau, wir haben nur wenig, aber sie tun so. Was sie uns da alles erzählen und was sie alles abbilden. Geronnene Wunschträume. Du sollst schlafen. Du sollst schlafen. Du sollst schlafen, liebes Kind.« »Nein, das meine ich nicht«, sagte die Prinzessin. »Ich meine, sie sind alle so furchtbar fein. Noch wenn sie den Dalles schildern, ist es ein feiner Dalles. Sie schweben eine Handbreit über dem Boden. Ob mal ein Blatt sagt, wie es nun wirklich ist, dass man am 20. zu knapsen anfängt und dass es mitunter recht jämmerlich und kleinlich ist und dass man sich gar nicht so oft ein Auto leisten kann, von Autos kaufen überhaupt nicht zu reden, und mit ihrer lächerlichen Wohnungskultur. Haben wir vielleicht anständige Wohnungen?« »Die Leute fressen einen auf«, sagte ich. »Das Schlimmste ist, sie stellen die Fragen und sie ziehen die Kreise und sie spannen die Schnüre. Und du hast zu antworten, du hast nachzuziehen, du hast zu springen. Du kannst dir nichts aussuchen. Wir sind nicht hienieden, um auszusuchen, sondern um vorlieb zu nehmen. Ich weiß schon. Aber dass man lauter Kreuzworträtsel aufbekommt. Rom gibt dir eins auf und Russland eins und Amerika und die Mode und die Gesellschaft und die Literatur. Es ist ein bisschen viel für einen einzelnen Herrn, finde ich. Wenn man sich das recht überlegt, sagte Karlchen, sind wir eigentlich seit 1914 nicht mehr zur Ruhe gekommen. Spießerwunsch? Ich weiß nicht. Man gedeiht besser, wenn man seinen Frieden hat. Es kommt alles nach. Es wirkt so nach. Weißt du noch, der allgemeine Irrsinn in den Augen, als uns das Geld zerrann und man ganz Deutschland für 1.000 Dollar kaufen konnte? Damals wollten wir alle Cowboys werden. Eine schöne Zeit. Lieber Mann, wir haben das Pech, nicht an das zu glauben, was die Covern Probleme nennen. Damit trösten sie sich. Es ist ein Gesellschaftsspiel. Arbeiten. Arbeit hilft, sagte die Prinzessin. Liebe Prinzessin, sagte Karlchen, ihr Frauen nehmt das ja ernst, was ihr tut. Das ist euer unbestrittener Vorzug vor uns anderen. Wenn man das aber nicht kann, immerhin eine so schöne junge Frau, sie werden ausgewiesen, wenn sie so reden, sagte die Prinzessin. Verstehen Sie Plattdeutsch? Karlchen strahlte. Er sprach platt, wie ein hannöverscher Bauer, und jetzt schnackten sie eine ganze Weile in fremden Zungen. Was sagte sie da? Ich horchte auf. Das hast du mir doch noch gar nicht erzählt. Nein, habe ich das nicht? Die Prinzessin tat furchtbar unschuldig. Sie log sonst gut, aber jetzt log sie ganz miserabel. Also? Der Generalkonsul hatte es mit ihr treiben wollen. Wann? Vor 2 Monaten. Bitte, erzähl. Er hat gewollt. Na, ihr wollt doch alle, verzeihen Sie, Karlchen, außer Ihnen natürlich. Er hat eines Abends, also das war so, eines Abends hat er mich gefragt, ob ich länger bleiben könnte. Er hätte noch ein langes Exposé zu diktieren. Das kommt manchmal vor. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Natürlich bin ich geblieben. Natürlich, sagte ich. Ihr habt ja sonst den 8-Stunden-Tag. Quackel nicht, Daddy, wir haben ihn natürlich nicht. Ich habe ihn nicht. Das ist eben in meiner Position, darüber werden wir uns nie einigen, Alte. Ihr habt ihn nicht, weil ihr ihn euch nicht erkämpft, und ihr kämpft nicht. Ach, ich habe jetzt Ferien. Gibt es dafür Ferien? Fragte Karlchen. Also, fuhr die Prinzessin fort, Exposé. Wie das fertig ist, bleibt er mitten im Zimmer stehen. Wissen Sie, Karlchen, mein Chef ist nämlich furchtbar dick. Bleibt mitten im Zimmer stehen, sieht mich so ganz komischen Augen an und sagt, »Haben Sie eigentlich einen Freund?« »Ja«, sage ich. »Ach«, sagt er, »sehen Sie mal an.« Und ich hatte gedacht, Sie hätten gar keinen. »Warum nicht«, sage ich. »Sie sehen nicht so aus. Also ich meine, na«, und dann kam er langsam damit heraus. »Er wäre doch so allein, das sehe ich doch. Zurzeit hätte er überhaupt keinen Menschen, und er hätte mal eine langjährige Freundin gehabt, die hätte ihn aber betrogen.« Karlchen schüttelte bekümmert den Kopf, wie so etwas wohl möglich wäre. »Na? Und was hast du gesagt?« »Du alter Affe, ich habe Nein gesagt.« »Ach, ach, hätte ich vielleicht Ja sagen sollen?« »Na, wer weiß, eine gute Position.« »Hör mal, ich habe da einen Film gesehen. Da bezieht er nämlich seine Bildung her, Karlchen. Würden Sie mit Ihrem Chef was anfangen?« Karlchen sagte, er würde mit seinem Chef nie etwas anfangen. »Das ist ja alles Unsinn«, sagte die Prinzessin. »Männer verstehen das nicht. Was hat man denn davon? Ich müsste seine Sorgen teilen wie seine Frau, arbeiten wie seine Sekretärin, und wenn die Börse fest ist, dann bleibt er abends bei einer anderen mitten im Zimmer stehen und fragt die, ob sie vielleicht einen Freund... Ach, geht mir doch los!« »Und an mich hast du gar nicht gedacht«, sagte ich. »Nein«, sagte die Prinzessin. »An dich denke ich erst, wenn der Mann in Frage kommt.« Und dann standen wir auf und gingen an das Seeufer. Das Schloss schlief dick und still. Überall roch es nach Wasser und nach Holz, das lange in der Sonne gelegen hatte, nach Fischen und nach Enten. Wir gingen am See entlang, und ich genoss diese beiden. Dies war ein Freund. Nein, es waren 2 Freunde. Und ich verriet die Frau nicht an den Mann, wie ich es fast immer getan hatte, denn wenn da ein Mann war, mit dem es etwas zu erzählen gab, dann ließ ich die Frau liegen. Als ob ich nicht noch eben mit ihr geschlafen hätte. Ich gab sie auf, kümmerte mich nicht mehr um sie und verriet sie voller Feigheit an den ersten Besten. Dann ließ sie los und dann wunderte ich mich. Die zwei sprachen sich in ihren Dialekten über ihre Heimat aus. Sie sagten, wo man das R aussprechen müsse und wo nicht. Sie ergänzten ihre Schimpfwörterverzeichnisse. Sie wussten beide, was das ist, Niederdeutsch. Es ist jener Weg, den die deutsche Sprache leider nicht gegangen ist. Wie viel kraftvoller ist da alles, wie viel bildhafter, einfacher, klarer. Und die schönsten Liebesgedichte, die der Deutsche hat, stehen auf diesen Blättern. Und die Menschen, was es da im alten Niederdeutschland, besonders an der Ostsee, für Häuser gegeben hat, eine Traumwelt von Absonderlichkeit, Güte und Musik, eine Käfersammlung von Leuten, die alle nur einmal vorkommen. Vieles davon ist nun in die Hände dummer Heimatdichter gefallen, die der Teufel holen möge, scheinbar gutmütige Bürger, unter deren rauchgeschwängerten Bärten der Grog dampft und die kraftvolle Männlichkeit ihrer alten Sprachen in einen fatalen Brei von Gemütlichkeit umgelogen haben. Oberförster des Meeres. Manche haben sich den Bart abrasieren lassen und glauben nun, wie alte Holzschnitte auszusehen, aber es hilft ihnen nichts. Kein Wald rauscht ihnen, kein Meer rauscht ihnen, ihnen rauscht der Bart. Ihre Gutmütigkeit verschwindet im Augenblick, wo sie etwas verwirrt in die neue Zeit starren und auf den politischen Gegner stoßen. Dann krabbelt aus ihnen ans Licht, was in ihnen ist, der Kleinbürger. Unter ihren Netzhemden schlägt ein Herz im Parademarsch. Das ist nicht unser Plattdeutsch, das nicht. Niederdeutschland aber geht nicht ein. Es lebt und wird ewig leben, solange dieses Land steht. Dergleichen hat es außerhalb Deutschlands nur noch einmal gegeben. Aber da auf dem Rücken einer dienenden, nicht gut behandelten Kaste. In Kurland. Doch der Niederdeutsche ist anders. Seine Worte setzt er bedächtig und sie sind gut. Und darüber sprachen die beiden. Und ich wusste, das Beste an der Prinzessin stammte aus diesem Boden. Und ich liebte in ihr einen Teil dieses Landes, das einem so sehr schwer macht, es zu lieben, dessen ratlose Seelen es für eine Auszeichnung halten, gehasst zu werden. Da war die Zeit. Da war sie wieder. Nein, für uns gibt es wohl keine Ferien. Die beiden aber schnackten unentwegt. Jeder pries sein Plattdeutsch, als das allein Wahre und Schöne, das des anderen wäre ganz falsch. Jetzt waren sie bei den Geschichten angelangt. Die Prinzessin erzählte die vom Schuster Hagen, dem der Amtsverwalter seinen Prost Neujahr zugerufen hatte. »Ich wünsch Sie auch viel Glück, taut nige Jor Meisting.« Und der andere hatte dann verehrungsvoll über den ganzen Marktplatz zurückgebrüllt. Ins Gegenteil, Herr Amtsverwalter.« Und jene vom Schulzen Hacher, der seinen Ochsen auf die Ausstellung brachte und dazu sprach, »Ich taudert nicht für Geld, ich taudert bloßen für de Blamage.« Und dann wieder Karlchen, wie Dörten, Mathilde und Sophie, die neugierigsten Mädchen in ganz Celle, ihn gefragt hatten, wer denn der junge Mann wäre, der jetzt immer morgens durch die Straße ginge. Er konnte es ihnen nicht sagen. Und dann hatte er sie nachts geweckt. Das ging gut, denn sie wohnten parterre. Und als sie ganz erschreckt ans Fenster kamen, alle drei, »Ich wollte den Damen nur sagen, der Herr von heute Morgen hat fromme Bücher verkauft.« Und dann sang sie schöne Lieder, immer eins nach dem anderen. Die Prinzessin, auf dem Berge Sinai, da sitzt die Mutter Pietschen. Und wenn sie nicht zu essen hat, dann... »Karlchen, wie ist das mit einem Lullerchen Schlaf heute Nachmittag?« fragte sie plötzlich. Karlchen sang gerade. »Sie trug ein bunt kariertes Kleid. Mir tut mein Geld noch heute leid.« »Nein«, sagt er, »heute Nachmittag tun wir einen schönen Spaziergang. Das ist gut für den Dicken und wir schlafen dann nachts besser.« Der Dicke war ich. Wohlwollend musterte mich sein Blick. »Wenn man euch junges Volk so sieht, gut erholt seid ihr.« Und so fühlten wir uns auch. Ich wackelte schweigend neben den beiden her. Denn junges Glück soll man nicht stören. Begehrte er sie? Natürlich begehrte er sie. Aber dies war ungeschriebenes Gesetz zwischen uns. Totem und Tabu. Unter welchem Tier wir geboren waren, wussten wir nicht, aber es musste wohl das Gleiche sein. Und die Frauen des anderen nie. Rational gemacht hatten wir das so. Deine Bräute, also wenn man die schon sieht, herzlichen Glückwunsch. Und wieder fühlte ich zum 100. Mal in so vielen Jahren das Unausgesprochene dieser Freundschaft, das Fundament, auf dem sie ruhte. Ich kannte den Urgrund seiner Haltung. Ich wusste, weil ich es mit angesehen hatte, was der Mann alles erlebt hatte. Über mich ist ein bisschen viel hinweggebraust, pflegt er zu sagen. Ich sah seine unbedingte Selbstbeherrschung, wenn es schief ging. Der konnte die Ohren steif halten. Oft, wenn ich nicht mehr weiter wusste, dachte ich, was täte Karlchen jetzt? Und dann ging es wieder eine Weile. Eine richtige Männerfreundschaft. Das ist wie ein Eisberg. Nur das letzte Viertel sieht aus dem Wasser. Der Rest schwimmt unten. Man kann ihn nicht sehen. Klamauk. Klamauk ist nur schön, wenn auf Ernst beruht. Plattdeutsch predigen, hörte ich Karlchen gerade sagen. Nein, nein. Du, das ist doch Unfug, Karlchen, sagte die Prinzessin. Warum denn nicht? Den Bauern verstehen es doch viel besser. Natürlich euren Platt, aber unsen Plattdeutsch. Schöne junge Frau, sagte Karlchen, das ist es nicht. Die Bauern verstünden es schon und eben deswegen mögen sie es nicht. In der Kirche wollen sie nicht die Sprache ihres Alltags. Vor der haben sie keine Achtung. Was kann an dem sein, was sie im Stall sprechen? Sie wollen das andere, das Ungewöhnliche, das Feierliche. Sonst sind sie enttäuscht und nehmen den Pastor nicht für voll. Na, und nun gehen wir ja wohl im Shangtang. Fritzchen, weißt du noch? Und ob ich es wusste. Das stammte von Herrn Petkow aus Rumänien, vom rumänischen Kriegsschauplatz, den wir gemeinsam bevölkert hatten. Herr Petkow pflegte Geschichten zu erzählen, die sich durch besondere Pointenlosigkeit auszeichneten. Aber sie endeten alle im Puff. Sagt er zu mir, »Petkow, du Schwein, komm, wir gehen im Shangtang!« Und was da nun war, wollte die Prinzessin gern wissen. Karlchen machte vor. Petkow sagte und schlug sich dabei auf die Oberschenkel, »Hier ein Mädchen und da ein Mädchen!« »Aber Karlchen«, sagte die Prinzessin, »da muss ich ja ganz rot werden.« Er hatte eine Freundin, der Petkow, die hatte vor seiner Zeit 13 Geliebte gehabt. 13, lobte die Prinzessin. Und wie viel schnelle Männer? So schritten wir selbander dahin. Da blieb die Prinzessin stehen, um sich zu pudern. Ich begreife nicht, wie man sich in Gottes freier Natur pudern kann, sagte ich. Die Luft hat doch, der Teint ist. Du gewinn den Nobelpreis und halt den Schnabel, sagte sie. Hör mal. Ich sage dir das wirklich, Daddy, das verstehen die Männer nie. Und wir verstehen uns doch wirklich gut. Jeder seins, lieber Daddy. Du schminkst dich nicht und ich genieße des Puders. So ist das. Nun setzten wir uns auf eine Bank. Ich brummte. They are all the same. Dieser Satz Byrons machte meinen halben englischen Sprachschatz aus. Sei mal nett zu ihr, sagte Karlchen. Und die Prinzessin war begeistert und nickte ihm fröhlich zu. Nicht wahr? Wer seine Braut zu seinem Weibe macht, sagte Karlchen, der soll auch das Weib zu seiner Braut machen. Nun gebt euch einen Kuss, sagte ich. Das taten sie. Sei wirklich nett zu ihr, sagte Karlchen noch einmal. Er war ein Vorübergehender. Der Vorübergehende ist stets milde und weise, hat für alles gut und kluge Worte und geht vorüber. Wir, die wir bleiben. Aber gleich war diese kleine Wolke vorbei, weil Karlchen das gescheite Wort sprach. Bei uns zu Hause sagen sie immer, zur Heirat gehört mehr als nur 4 nackte Beine ins Bett. Karlchen, sagte ich unvermittelt, was wird aus uns mal? Ich meine, so später, im Alter. Er antwortete nicht gleich, dafür die Prinzessin. Daddy, weißt du noch, was auf der alten Uhr stand, die wir in Lübeck zusammen gesehen haben und die wir damals nicht kaufen konnten? »Ja«, sagte ich, »es stand drauf, lasset die Jahre reden.« Ich sah sie an und sie gab den Blick zurück. Wir fassten uns mit den Augen bei den Händen. Sie war bei mir. Sie gehörte dazu. Sie sorgte für mich. Als wir aber nach Hause kamen, lag da für die Prinzessin ein großer Strauß aus Mohrrüben, Petersilie und Sellerie. Der war von Karlchen, denn so liebte er, wenn er liebte. »Das lasst man Frau Direktor sehen«, sagte das Stubenmädchen Emma. »Die ist heute gerade in der richtigen Laune.« Das Gelächter der vier kleinen Mädchen verstummte jäh. Eine bückte sich scheu nach den Büchern, mit denen sie sich eben geworfen hatten. Hanne, die dicke Hanne aus Ostpreußen, setzte zu einer Frage an. »Was ist denn? Ist Frau Direktor...« »Na, macht nur«, sagte das Mädchen und lachte schadenfroh. »Ihr werdet ja sehen.« Und ging eilig davon. Die vier standen noch einen Augenblick zusammen, dann verteilten sie sich rasch im Korridor. Hanne war die Letzte. Sie hatte gerade die Tür des Schlafzimmers aufgemacht, in dem die anderen schon standen und ihre Badesachen zusammensuchten, als man die schrille Stimme der Frau Adriani aus dem unteren Stockwerk vernahm. Wie laut musste sie sprechen, dass man das so deutlich hören konnte. Die Mädchen standen wie die Wachspuppen. »So, ach, das hast du nicht gewusst. Das hat das gute Lieschen nicht gewusst. Hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass man nicht seinen Schrank offen stehen lässt? Was? Wie?« Man hörte wie aus einer Watteschachtel ein ganz leises Weinen. Oben sahen sie sich an und atmeten. Sie schauerten vor Angst zusammen. »Du bist eine Schlumpe«, sagte die ferne Stimme. »Eine dreckige Schlumpe. Was? Der Schrank ist allein aufgegangen? Na, da hört doch! Und was ist denn das hier? Wie? Seit wann bewahrst du denn dein Essen in der Wäsche auf? Wie, du Teufelsbraten? Ich werde dir...« Nun wurde das Weinen lauter, so laut, dass man es deutlich hören konnte. Schläge konnten sie nicht hören. Frau Adriani pflegte nicht zu schlagen, sie knuffte. »Hier und da und jetzt. Ich werde euch überhaupt mal alle. Fortissimo. Alle runterkommen, in den Esssaal!« In die Wachspuppen oben kam Leben. Sie warfen ihre Badesachen auf die Betten, die hatten plötzlich hochrote Köpfe, und einer, der ewig blassen Gerti, standen Tränen in den Augen. Man hörte rasch hervorgestoßen, »Mach doch fix!« Dann ging sie hinunter, sie liefen fast, schweigend. Aus allen Türen kamen die Mädchen. Sie hatten erschrockene Gesichter. Eine fragte leise, »Was ist denn?« wurde gleich zur Ruhe verwiesen. »Wenn es gewittert, soll man lieber nicht sprechen.« Auf den Treppeln trappelte es. Schritte, Poltern, Türen klappen. Nun war der Esssaal voll. Als Letzte kam Frau Adriani, eine rote Wolke, mit der weinenden Lisa Wedigen an der Hand. Das Gesicht der Frau war gerötet. Ihr Lebensmotor lief auf Touren. Sie lebte doppelt, wenn sie in solcher Erregung war. »Alle da?« Sie sah über die Mädchen hin mit jenem Blick, von dem jede glaubte, er hätte sie gerade sie gemeint. Hart. »Lisa Wedigen hat Essen gestohlen.« »Ich«, was die Kleine sagen wollte, erstickte im Geschluchz. »Lisa Wedigen stillt!« »Sie hat von unserem Essen gestohlen«, sagte Frau Adriani mit Nachdruck. »Gestohlen? Sie hat es in ihrem Schrank versteckt.« Der Schrank war natürlich in einer scheußlichen Unordnung, wie immer bei Dieben. Die Wäsche vom Essen beschmutzt, die Schranktür war offen. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ihr wisst, wie ich es euch gleich am Anfang gesagt habe, wenn hier einer was falsch macht, dann müssen alle büßen. Das ist Gerechtigkeit. Ich werde euch. Also, Lisa hat heute Abend Essenentzug. Sie darf die nächsten 8 Tage nicht mit uns spazieren gehen, sonst bleibt sie zu Hause auf dem Zimmer. Morgen bekommt sie nur das halbe Essen. Das Baden fällt heute aus. Ihr macht alle Schreibübungen. Lisa schreibt besonders 4 Kapitel aus der Bibel ab. Ihr seid eine ganz verlotterte Bande. Marsch auf die Zimmer!« Schweigend und beklommen tropfte die Schar aus den beiden Türen. Manche sahen sich bedeutungsvoll an. Die Abgehärteteren schlenkerten mit den Armen und taten unbekümmert trotzig. 2 weinten. Lisa Wedigen schluchzte. Sie sah niemand an und wurde von niemand angesehen. Das Kind blickte auf. Der große Abreißkalender an der Wand zeigte eine 27, eine schwarze 27. Als sich das Kind mit den anderen durch die Tür schob, blätterte der Zugwind im Kalender. So viele Blätter waren das, so viele Blätter. Und wenn dieser Kalender verbraucht war, dann hängte Frau Adriani einen neuen auf. Der Blick des Kindes fiel auf das Bildnis Gustav Adolfs, das im Korridor hing. Der hat es gut. Er war hier und er war doch nicht hier. Dem taten sie nichts. Merkwürdig, dass die Menschen den Sachen nichts tun. Das Kind dachte, noch einmal so und ich laufe fort. Ich laufe aus dem Haus. In den Stuben herrschte eine stille Geschäftigkeit. Die Badeanzüge und die Handtücher wurden fortgelegt. Zitternde Hände rissen Schubladen auf und kramten hastig darin umher. Ein Flüsterwort unterbrach diese Geräusche. Unten im Esssaal stand die Adriani allein. Ihr Atem ging rasch. Sie hatte sich, anfangs kalt, in eine Wut hineingesteigert, wie sie meinte, zu pädagogischen Zwecken. Und jetzt war sie wütend, weil sie wirklich wütend war. Ihr beißender Ärger besänftigte sich erst, als sie an die Vorstellung dachte, in der sie soeben aufgetreten war. Sie hatte so ein aufmerksames Publikum gehabt. Alles kam darauf an, ein Publikum zu haben. Sie sah sich um. Hier war alles, bis zum Bewurf an der Mauer, dem Kitt in den Ritzen der Fensterscheiben, dem Linoleumbelag und den Türangeln. Alles war gezählt, kontrolliert, aufgeschrieben und beaufsichtigt. Hier gab es nichts, das nicht ihrer Herrschaft unterstand. Sie fühlte, wenn sie den brennenden Herd scharf anblickte, er würde leiser brennen. Hier war ihr Reich. Deshalb ging auch Frau Adriani mit den Kindern nicht gern aus. Sie vergällte ihnen die Spaziergänge, wo sie nur konnte, denn die Natur stand nicht stramm vor ihr. Ihr Wille tobte durch das geräumige Landhaus, das sie längst nicht mehr als gewöhnliches Haus ansah. Es war ein souveränes Reich, eine kleine Welt für sich, ihre Welt. Sie knetete die Kinder. Sie formte täglich an 40 Kindern, den Dienstboten und ihren Nichten. Der Mann zählte nicht. Mit so vielen Figuren spielte sie ein lebendiges, ein schmerzvolles, ein lustvolles Spiel und setzte immer die anderen matt und siegte immer. Das Geheimnis ihres Erfolges war keines. Sie glaubte an diesen Sieg, konnte arbeiten wie ein Bauernpferd und sparte ihre Gefühle für sich selbst. Sie kam sich sehr einmalig vor, die Frau Adriani, und hatte doch viele Geschwister. Es war ein bunter Sommertag, und wir waren sehr froh. Morgens hatten sich die Wolken rasch verzogen. Nun legte sich der Wind, und große weiße Wattebäusche leuchteten hoch am blauen Himmel. Sie ließen die gute Hälfte unbedeckt und dunkelblau, und da stand die Sonne und freute sich. »Wir gehen heute auch nicht in die Haier«, sagte Karlchen, der merkwürdigerweise nach dem Essen nicht schlafen wollte, »sondern wir gehen nicht schlafen und vielmehr gehen wir in die Felder. Hoppla! Auf und davon!« Bauern kamen vorüber, wir grüßten und sie sagten etwas, was wir nicht verstanden. »Wieland dich man blozen nicht ins Schwedische«, sagte die Prinzessin. »Wenn man erst die Landssprache perfekt kann, dann ist es nicht mehr so scheuen, denn den Baum des Wissens ist nicht immer den des Lebens.« »Lydia«, sagte ich, »wir wollen doch bei dem Kinderheim längs gehen.« Und wir gingen. Um den See herum, an den Chausseen entlang. Einmal kam uns ein Auto entgegengetorkelt, man kann es nicht anders nennen, so sehr fuhr es im Zickzack. Ein junger Herr saß am Steuer, mit jenem dämlich angespannten Gesicht, wie es Neulinge am Steuerrad haben. Er war ganz Aufmerksamkeit, Krampf und Angst. Sein Lehrer saß neben ihm. Wir sprangen beiseite, denn der junge Herr hätte sicherlich lieber uns drei überfahren als eine Ameise, die er wohl gerade sah. Dann gingen wir von der Chaussee ab in den Wald. Die Wege in Schweden führen manchmal gerade durch kleine Anwesen. Die Zauntür ist offen und man geht über den Hof hinweg. Da standen kleine Häuschen, still und sauber. »Guck, das wird das Kinderheim sein«, sagte Karlchen. Auf einem kleinen Hügel lag ein langgestrecktes Haus. Das war es sicherlich. Wir gingen langsam näher. Es war ganz still. Wir blieben stehen. Müde? Und wir lagerten uns auf dem Moos und ruhten. Lange. Lange. Plötzlich knallte drin im Haus eine Tür. Es war wie ein Schuss. Stille. Die Prinzessin hob den Kopf. Ob wir wohl die strenge Leiterin zu sehen Ich sprach nicht zu Ende. Eine kleine Tür an der Querseite des Hauses hatte sich geöffnet, und heraus stürzte ein kleines Mädchen. Es lief wie ein blinder Mensch, nein, wie ein Tier. Es hatte nicht nötig zu sehen, wohin die Füße traten. Ein Instinkt trieb es. Es lief erst ein kleines Stück ganz geradeaus, dann blickte es auf, und mit einer blitzschnellen Bewegung schlug es einen Haken und lief uns gerade in die Arme. »Na, na«, machte ich. Das Kind sah auf, wie wenn es aus einem langen Schlaf erwachte. Sein Mund öffnete sich, schloss sich wieder, die Lippen zitterten. Es sagte nichts. Nun erkannte ich es. Wir hatten es auf unserem Spaziergang mit den anderen getroffen. »Na, sagte die Prinzessin. »Du hast es aber eilig. Wo willst du denn hin? Spielen?« Da ließ das kleine Mädchen den Kopf sinken und fing an zu weinen. Ich hatte so etwas noch niemals gehört. Frauen sind, wenn der Schmerz kommt, weniger lyrisch als wir Männer. Sie helfen also besser. Die Prinzessin beugte sich hinunter. »Was ist denn?« und wischte der Kleinen die Tränen ab. »Was hast du denn? Wer hat dir denn etwas getan?« Das Kind schluchzte.
»Ich bin schon mal weggelaufen heute. Die Frau Direktor, Lisa Wedingen, hat gestohlen. Sie will mich hauen. Sie will uns alle hauen. Ich bekomme heute nichts zu essen. Ich will zu Mutti. Ich will zu Mutti.«
»Wo ist denn deine Mutti?« fragte die Prinzessin. Die Kleine antwortete nicht. Sie starrte ängstlich auf das Haus und machte eine Bewegung, als wollte sie fortlaufen. »Nun bleib mal da. Wie heißt du denn?«
»Ich heiße Ada«, sagte die Kleine.
»Und wie noch?«
»Ada Colin.
Und wo ist deine Mutti?«
»Mutti«, sagte das Kind,
und dann etwas, was man nicht verstand. »Wohnt deine Mutti sonst auch hier?« Das Kind schüttelte den Kopf.
»Wo denn?« »In der Schweiz, in Zürich.«
»Na und?« fragte ich. »So dumm können nur Männer fragen.« Das Kind sah nicht hoch. Es hatte die Frage gar nicht begriffen. Wir standen herum, etwas ratlos. »Warum bist du denn weggelaufen? Nun erzähl das mal ganz richtig. Erzähl mal alles«, fing die Prinzessin wieder an.
»Die Frau Adriani haut uns. Sie hat uns heute kein Essen gegeben. Ich will zu Mutti, ich will zu Mutti.«
Karlchen dachte wie stets scharf und schnell. »Lasst uns doch mal aufschreiben, wo die Mutter wohnt«, sagte er. »Sag«, fragte die Prinzessin, »wo wohnt denn deine Mutti?« Das Kind schluchzte.
»In Zürich.«
»Na ja, aber wo da?«
»Hot, sie kommt«, schrie das Kind und riss sich los.
Wir hielten es fest und sahen auf. Im Hause hatte sich die Haupttür geöffnet, und aus ihr trat schnell und energisch eine rothaarige Frau. Sie kam rasch auf uns zu. »Was machen Sie da mit dem Kind?«, fragte sie ohne Begrüßung. Ich nahm den Hut ab. »Guten Tag«, sagte ich höflich. Die Frau sah mich nicht einmal an. »Was haben Sie mit dem Kind? Was tut das Kind bei Ihnen?« »Es ist ja aus dem Haus gelaufen und hat geweint«, sagte Karlchen. »Das Kind ist ein Ausreißer und ein Tunichtgut. Es ist heute schon einmal weggelaufen. Geben Sie das Kind her und kümmern Sie sich nicht mehr um Sachen, die Sie nichts angehen.« »Langsam, langsam«, sagte ich. »Das Kind hat so furchtbar geweint. Es behauptet, Sie hätten es geschlagen.« Die Frau sah mir fest ins Gesicht, kampfbreit. »Ich? Ich habe es nicht geschlagen. Hier werden keine Kinder geschlagen. Ich habe die elterliche Gewalt über das Kind. Ich habe das schriftlich. Was fällt Ihnen denn ein? Bei mir herrscht Zucht und Ordnung. Hetzen Sie mir nicht die Kinder auf. Das ist mein Haus«, schrie sie plötzlich laut und deutete auf das Gebäude. »Das mag sein«, sagte ich, »aber hier stimmt doch etwas nicht. Das Kind kommt in Todesangst da herausgelaufen«, und die Frau riss das Kind an der Hand und blitzte mich böse an. In ihren grünen Augen stand ein Flämmchen. »Du kommst jetzt mit«, sagte sie zum Kind. »Sofort! Und Sie gehen! Los!« »Es wäre hübsch«, sagte Karlchen langsam, »wenn Sie etwas höflicher mit uns sprechen wollten.« »Mit Ihnen spreche ich überhaupt nicht«, sagte die Frau. Die Prinzessin hatte sich niedergebeugt. Sie wischte dem Kind, das bleich geworden war, die Tränen ab. »Was tuscheln Sie da mit dem Kind?«, schrie die Frau. »Sie haben gar nichts zu flüstern. Sie sind nicht für das Kind verantwortlich. Ich bin es. Ich bin hier die Leiterin. Ich bin das. Ich!« In den Augen das Flämmchen. Hitze strahlte von der Person aus. »Ich glaube, wir lassen die Dame«, sagte Karlchen. Die Frau riss abermals an dem Kind. Sie riss wie an einer Sache. Ich fühlte, sie meinte nicht das Mädchen, sie meinte ihre Herrschaft über das Mädchen. Das Kind war grün vor Angst. Sie zog es hinter sich her. Niemand sprach. Jetzt war sie am Haus. Ich machte eine halbe Bewegung, als wollte ich etwas aufhalten. Nun verschwanden die beiden durch die große Tür. Die Tür schloss sich. Ein Schlüssel knirschte. Aus. Da standen wir. »Ganz hübsch«, sagte Karlchen. Die Prinzessin steckte ihr Taschentuch fort. »Ihr seid beide alle kolossale Esel.« »Gut«, sagte ich, »aber warum?« »Kommt mit.« Wir gingen ein Stück in den Wald hinein. »Ihr«, sagte die Prinzessin, Krieg können wir hier nicht machen, das sehe ich ja ein, aber wir wollen dem Kind doch helfen, nicht wahr? Na, und wie heißt die Mama?
Colin, Frau Colin, sagte ich sehr stolz. Gut.
Und wie willst du helfen?
Ja, das war richtig. Wir wussten ja die Adresse nicht. Zürich. Zürich. Was hatte das Kind da gesagt?
Ich habe ihr leise gesagt, fuhr die Prinzessin fort. Wir kämen nach einer halben Stunde an das Haus. Sie soll versuchen, uns auf einem Zettel die Adresse herauszuschmuggeln.
Ich kann mich nicht denken, dass den klappen wird. Das arme Kind ist so und so verängstigt. Na, wir können schon mal sehen.
Nein, ist das ein Drachen.
Der ist aber wieder bürstig. Sie spuckt lix für ut.
Eine famose Frau, sagte Karlchen. Die möchte man heiraten. Also, ich muss ja sagen, ich muss schon sagen.
Legen wir uns ein bisschen auf die Wiese, sagte die Prinzessin.
Wir legten uns.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.